Ich bin in Albanien geboren, in Tirana, Hauptstadt von Albanien. Und meine Mutter ist Französin und hat in Albanien geheiratet. Die war mit 15 Jahren mal in Albanien, einen Betrieb zu besuchen, eine Textilfabrik. Und später hat sie auch gearbeitet als Austauschspezialistin in dieser Textilfabrik und hat dann in meinen Vater hat sich verliebt. Die war Spezialistin für die Textilsachen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Entwicklung von verschiedenen Fasern und so weiter. Obwohl in Albanien früher verboten war, fremde Sprache zu sprechen, kommunistisches Land, alles war verboten, was mit Ausland zu tun hatte. Aber ein bisschen hat meine Mutter versucht, uns was beizubringen, mich und meinen Bruder. In Albanien war normal, weil in Albanien leben auch viele andere, ich möchte nicht Rassen sagen, sondern andere verschiedene, viele Griechen. Es gibt auch Mischungen von Italienern, von Erster Weltkrieg. Viele Italiener haben albanische Frauen geheiratet. Darum in Albanien gibt es auch viel Tradition aus Italien, das heißt Musikrichtung, Essen, Kochen, Lebensstil, ungefähr wie die Italiener. Türkische Abstammung gibt viel, Juden ohne Ende, die haben viel Schutz bei uns bekommen in Kriegszeit und die sind auch da geblieben. Und wie gesagt, aus ehemaligen Jugoslawien. Also ist eine Mischung der Bevölkerung da und fällt man nicht so besonders auf. Jetzt sind mittlerweile da viel Chinesen. Ja, die kommen gerne und haben das Leben da aufgebaut. Geschäfte eröffnet und finden es toll. Früher in kommunistischer Zeit hatten die auch gerne Albanien. Ich habe Abitur beendet in Albanien und als Fremdsprache war Pflicht Englisch. Ich kann Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch und Albanisch. Französisch von meiner Mutter, Englisch in der Schule, Italienisch durch Fernsehen, weil wir haben nur italienische Programme empfangen können. Und Deutsch hier, in meiner zweiten Heimat. Und Albanisch ist meine Muttersprache. So lernt man die Sprache. Ich habe Deutschland immer durch Fußball verfolgt, weil komischerweise sind auch die Albaner deutsche Fans, die meisten. Oder geteilt deutsche oder italienische Fans. Wir haben mit großer Begeisterung die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften verfolgt. Und wenn Deutschland gespielt hat, haben wir in Balkons eine deutsche Fahne oder sowas versteckt und gehängt dann, weil wir wirklich deutsche Fans waren. Für uns waren die größten Beckenbauer und Rudi Völler und alles, Müller und Kompanie und Lothar Matthäus, wie gesagt. Daher habe ich über Deutschland immer gehört und mit DDR haben wir immer gute Beziehungen gehabt als kommunistische Länder untereinander und haben auch Freundschaftsspiele mitgemacht im Fußballbereich und wir hatten auch Sachen von denen, ja, Busse in Industrie und von DDR aus und Delegationen kamen von DDR, Touristen und daher haben wir immer über Deutschland gehört. Nur in der Schule haben wir gelernt, dass die Länder die Menschen ausnützen, dass sie Kapitalisten sind und diese Tralala von kommunistischen Regierungen. 1990 stand eine große Putsch in Albanien wegen alter Regierung und da waren 3000 junge Leute, die über Botschaft gegangen sind, französischen, deutschen und italienischen Botschaften, politische Asyl gesucht haben, um Druck gegen Regierung auszuüben, damit die aufgeben und Albanien nicht mehr ein kommunistisches Land ist. Und mein Mann war in die deutsche Botschaft gesprungen. Und dann sind die nach 10 Tagen freigelassen, Richtung Deutschland zu fliegen oder mit Zug und Schiff zu fahren, begleitet von OKB, das ist eine weltweite Organisation für die Flüchtlinge. Die haben die dann begleitet und nach Deutschland gebracht oder in die jeweiligen Länder wie in Frankreich und Italien, wohin die wollten. Und von diesem Tag an war die kommunistische Regierung am Ende in Albanien. Und dann ist Albanien von diesem Tag an demokratisch. Und wie gesagt, mein Mann, kurz zusammengefasst, ist als politischer Flüchtling in Deutschland gekommen. Ich und beide Kinder sind 6 Monate danach als Familienzusammenführung geflogen. Das war eine spontane Reaktion, ein Wutausbruch der jungen Generation und die sind über Botschaften gegangen, wie gesagt. Daher wusste ich gar nichts. Und ich war froh darüber, dass ich nicht wusste. Und ich habe mit viel Angst danach gelebt, weil ich wurde auch von Arbeit entlassen und die Kinder von Kindergarten bzw. von Schule gesperrt. Und mein Haus wurde mir weggenommen später. Mir wurde die Urkunde meines Hauses entzogen. Mein Fehler, dass ich weggegeben habe, das heißt auch mein Privathaus war weg. Und heute ist in andere Hände, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Aber so ist mir entgangen und vielen Leuten. Aber Gott sei Dank, dann ist dieser Wechsel sehr schnell passiert und war nicht mehr rückgängig zu machen, weil alle Firmen waren dann privatisiert. Und wie in jedem Land, wo ein Wechsel stattfindet, ist alles außer Kontrolle dann. Das war eine sehr schlechte Stimmung. Überall hörte man Schüsse. Es gab früher Anhänger von kommunistischer Regierung, die immer noch versuchten, was zu ändern, ohne Kraft zu haben. Und die haben wie wild geschossen. Man wusste auch gar nicht, ob das Freudeschüsse waren oder von der alten Regierung. Viele Leute waren in Panik, versuchten, über die Grenze zu fliehen, Richtung Jugoslawien oder Griechenland. Dann fangen kleine Räuber, die unehrliche Leute von der Situation zu profitieren, die 40 Jahre lang in Dörfern gelebt haben und wütend waren und arm. Dann haben die Geschäfte überfallen, wie ungefähr in Irak heute ab und zu mal passiert. Und wie gesagt, alles gerät außer Kontrolle. Und wenn da keine geeigneten Leute in Macht sind und keiner weiß, wer Präsident wird und so weiter und so fort, dann sind die Leute wie wilde Tiere. Und wie gesagt, man hatte Angst, man konnte nicht frei auf die Straße gehen. Und überall dann standen die Studenten, die demonstriert haben für ein demokratisches Land. Und die Botschaften haben dicht gemacht von Angst, dass mehrere junge Leute wieder in Botschaften reinkommen, weil das war damals Horror, 3000 in einem kleinen Grundstück von 2000 Quadratmeter zu halten. Die haben alles da gemacht, gegessen, geschlafen. Und also das war wie eine kleine Tragödie. Das war ein gemischtes Gefühl. Einerseits Befreiung, andererseits Angst, ob ich jetzt interniert werde, in einem Dorf weggesperrt werde mit meinen Kindern, ob diese kommunistische Regierung doch in Macht bleibt. Weil wir hatten das Klischee im Kopf, dass uns passiert nichts. Wir sind Kommunisten und wir werden als Kommunisten sterben. Wir waren so großgezogen. Und da hatte man Angst, hat man nicht glauben können, dass wir das schaffen, die Wende schaffen. Die ganze Sache ist im Jahr 1990 passiert. Von meinem Mann hatte ich auch lange Zeit nicht gehört. Wir wussten gar nicht. Es gab Gerüchte damals in Albanien. Manche sagten, dass die gut angekommen sind. Und wir haben durch die Nachrichten in ausländische Fernsehprogramme mitbekommen, dass die Schiffe gelandet sind in Italien und dann zugefuhren Richtung Deutschland, Frankreich und so weiter, dass die gut angekommen sind. Manche sagten uns, dass die als Legionär verpflichtet werden in Deutschland, wie in Frankreich damals, um Angst umzujagen, dass sie in Kriegsgebiete geschickt werden. Manche sagten, dass sie als Spionen benutzt werden für andere kommunistische Länder. Also man hatte viel Gerüchte zu bewältigen und dazu kam auch die Angst dazu, was passiert mit uns, Hinterbliebene, ob wir die Leute wiedersehen, ob die Kinder eigenen Vater wiedersehen oder zu Gesicht bekommen. Und nach 2 Monaten dann haben wir Nachricht bekommen, beziehungsweise auch ein bisschen Geld und Hilfe. Die sind auch sehr nett empfangen worden von der deutschen Bevölkerung. Die sind mit Klamotten versorgt und schön essen und die sind auch verteilt in ganze Bundesländer, untergebracht in Zimmern mit Fernsehen, Kühlschränke und alles. Also sehr gut und nett empfangen beim jeweiligen Rathausen empfangen und daher war die Lage dann beruhigt. Am Anfang habe ich gedacht, das wär's. Ich bin jetzt in Anführungszeichen Witwe und habe die beiden Kinder. Jetzt muss ich meine Eltern festhalten, damit die mich versorgen, ohne Arbeit da. Und Dankeschön. dass mein Mann uns das verursacht hat, sagen wir so. Weil er hat einen geregelten Arbeitsplatz. Der war Fahrer in einer großen Spedition da in Tirana und wir hatten unser Leben aufgebaut. Ich habe als Taschenentwicklerin in der Lederabteilung für Taschen, Reisetaschen, Portemonnaien und so weiter. Nach dem Abitur habe ich noch 2 Jahre Jura studiert. Dann habe ich unterbrochen und Arbeit angefangen. Und habe ich mir gedacht, wir sehen meinen Mann nicht mehr, die Kinder sowieso nicht und das wär's. Es war so hektisch damals, man kämpfte um sein Leben, man hatte Angst wegen Strafen und so weiter und an solche, sagen wir, banalen Sachen denkt man gar nichts, dass er eine deutsche Frau. Und wenn ein von deinem Leben weg ist, wo du denkst, du siehst diesen Mann nicht mehr, dann interessiert dich auch nicht, ob er eine deutsche Frau heiratet oder eine amerikanische. Weil man denkt, für den Moment, der ist weg, du siehst ihn nicht mehr und man macht keine Gedanken, ob er einen Film aufbaut, 3 Frauen heiratet oder 2 Häuser hat. Man weiß ja nicht mehr. Seil ist gebrochen, man ist in ein anderes Land und dann denkt, aha, das wär's. Und Dankeschön für alles. Da steht man da allein, denkt man für den Moment. In Albanien waren Postämter, wo man telefonieren könnte. War kein Telefon zu Hause. Privattelefon war verboten. Und dann kam ein Postbeamter zu mir und sagte, um 16 Uhr muss ich da sein, weil ich erwarte einen Anruf von Deutschland. Dann habe ich da gewartet. Auf einmal klingelte es. Ich denke, dass mein Mann italienische Telekom angerufen hat, so wie ich später erfahren habe. Und die haben die Post Telefonnummer ihn besorgt in Albanien, wo er anrufen konnte. Er hat gesagt, wo wir wohnen. Und dann haben die durch Internet, ich weiß nicht wie, gefunden, dass da ein Postamt sich befindet und die Telefonnummer ihm besorgt. Er hat es geklingelt und dann sagte die Postbeamten, da waren 30 Leute oder so, Telefon für sie. Und ich ging am Telefon und da war mein Mann an der Seite. Und dann erzählte er mir, dass er sehr gut angekommen ist, dass er eine kleine Wohnung hat und im Wuppertal lebt und sich wohlfühlt und das andere Leben ist und dass er jetzt dann versucht, mit aller Macht uns hier rüber zu holen. Wir sollen nur Geduld haben und wir werden eines Tages wieder zusammen sein. Und so habe ich mit meinem Mann zum ersten Mal kontaktiert. War ein hervorragendes Gefühl. Nach mehreren Telefonaten mit meinem Mann und Briefverkehr, sind wir nach Griechenland gefahren mit beiden Kindern. Und da sind wir in Athen von Deutscher Rote Kreuz empfangen, in Botschaft gebracht, die Papiere fertig gemacht, Visum, Anreisevisum und allem. Und so hat eine Familienzusammenführung stattgefunden. Die haben uns ein bisschen geholfen mit der Unterkunft und mit Geld und alles, weil wir hatten nichts. Und mein Mann hatte gerade Arbeit angefangen in Deutschland und 3 Personen fliegen lassen. Nach 6 Monaten ist ein bisschen zu viel. Und dann hat Ausländerbehörde hier mit der Rote Kreuz in Wuppertal Gedanken gemacht. Und die haben dann Rote Kreuz in Griechenland angerufen. Ich weiß nur, dass sie sehr gut organisiert hatten. Wir sind sehr nett empfangen worden, in einem schönen Haus untergebracht, die von Kirche finanziert wurde und eine Woche in Athen gelebt, bis die Papiere fertig wurden von der deutschen Botschaft und dann von Rote Kreuz begleitet, Flughafen, direkt nach Düsseldorf angekommen. Dann hat dann mein Mann uns empfangen mit einem riesen Blumenstrauß, begleitet mit seinem Chef, der auch bis heute unser guter Freund ist, der uns sehr geholfen hat. Das war die Familienzusammenführung perfekt dann. Dann sind wir in seiner kleinen Wohnung angekommen, im Wuppertal, aber ganz klein. Und einen Monat später haben wir einen größeren bekommen. Überhaupt keine Staatsschwierigkeiten. Vielleicht hat das damit zu tun, weil mein Mann politischer Flüchtling war und b, dass wir von Natur aus nicht dunkelhäutig sind, sagen wir so, wo man auch Vorurteile haben könnte oder Schwierigkeiten haben könnte, wo man mit Finger zeigen konnte, das ist einer aus Afrika oder was weiß ich. Wir waren wie die Deutschen, normal aussehend und nicht auffallend. Und mein Mann, wie gesagt, der hat von Anfang an gearbeitet. Mein Mann hat per Zufall seinen damaligen Chef getroffen, weil er Zahnschmerzen hatte nach 3 Wochen und hat mit Händen und Füßen um Hilfe gesucht. Auf der Straße hat er Leuten geklopft auf die Schulter, ob die ein Zahnarzt ihn empfehlen könnten. weil er hatte höllische Zahnschmerzen. Und dann hat diesen Mann zufällig getroffen und der stammt aus Griechenland. Und dann haben die sich in unserer Sprache unterhalten. Und dann hat er meinen Mann zum Zahnarzt gebracht, begleitet und danach zum Essen eingeladen und seine Adresse gegeben. Am nächsten Tag ist er dann da, wo mein Mann wohnte, damals wohnte, gekommen mit vielen Sachen, Klamotten. Also die haben alles Essen und da gebracht. Da waren nur 3-4 Wochen. Und danach hat er angeboten, bei ihm zu arbeiten. Da hatte damals eine Industriereinigungsfirma, der für Ölkastrol arbeitete. Die bemessen den Wasserstand in viel große Firmen, damit die Hände von Arbeitnehmern nicht kaputt werden von diesen Chemikalien und so weiter. Mit pH-Streifen messen die das. Eine sehr angenehme, gute Arbeit. Und da hat mein Mann angefangen, am Anfang als Aushilfsweise, um Arbeit zu erlernen. Und später dann, das heißt in kurzer Zeit, wurde er fest angestellt. Wir haben damals mit seiner Unterstützung auch eine Wohnung gekauft. Nach einem Jahr, als ich hierher kam, der hat uns alles beigebracht, mit Gesetz bekannt gemacht und viele Sachen in Deutschland gezeigt. Und der hat ein Stück uns begleitet, sagen wir so, im Leben begleitet. Das ist auch, nehme ich mal an, ein Problem bei vielen Ausländern. Die sollen sich integrieren. Ich bin der Meinung, ich persönlich, wenn man in einem Land leben möchte, muss auch sich anpassen. Das heißt, integrieren lassen. Nicht das Leben führen, wie man in eigener Heimat geführt hat. Und daher haben wir auch vorgenommen mit meinem Mann damals, uns integrieren zu lassen. Deutsche Kultur zu erlernen, die deutsche Sprache sowieso, das ist ein Muss. Und die deutschen Gesetze und das Lebensstil, alles. Ob uns gefällt oder nicht, wir haben für Deutschland entschieden, das ist unsere Wahlheimat, also müssten wir uns anpassen. Ja, war auch für uns einmal ein Schock. Von einer Seite war Befreiung von der kommunistischen Zeit, ein schönes Leben, Sauberkeit, Ordentlichkeit, Schönheit, breite Straßen. Aber von anderer Seite ist auch ein Schock. Man hinterlässt seine Familie, Freunde und kommt in ein anderes Land, wo ein bisschen dunkler ist, das Wetter macht nicht mit, alles grau aussieht und viel grün, das in Albanien fehlt. Bei uns gibt es weiße Häuser wegen der Hitze, Bäume kaum zu sehen, auch wegen der Hitze. Und hier ist überall grün. Bei uns ist viel Lärm auf der Straße. Die Leute stehen auf der Straße, sind offener. Cafés voll draußen, die reden, sprechen miteinander. Und in Deutschland auf einmal alle zurückgezogen. Da findest du keine auf der Straße, du Hand gibst und Hallo sagst und ein bisschen redest, plauderst. Das war ein Schock für uns am Anfang. Weil man fühlt sich wie alleingelassen, alles stillgelegt, alles schön geparkt. Alles hat eigene Ordnung, jeder spricht leise, nicht mit Händen, mit Füßen, wie in unseren Ländern gesprochen wird, mit Mimik und Gestik. Und das war ein Schock, aber ein positiver Schock. Die Kinder sind nach 2 Monaten untergebracht, der Älteste in Sprachkurs in der Schule, der war 7. Und der Kleine im Kindergarten. Der Kleine hat auch die Sprache sehr schnell gelernt. In einem Monat konnte er Deutsch sprechen, durch den Kindergarten, also natürlich die wichtigsten Wörter. Und der Älteste hat auch geschafft. Also ein Jahr hat er diesen Sprachkurs besucht und danach hat er die 2. Klasse gemacht, direkt. Wir sind in Wuppertal geblieben, arbeitsbedingt. Und haben wir dann den Standort nicht mehr gewechselt, weil unsere Kinder hatten einen eigenen Freundeskreis aufgebaut. Und mein Mann hatte eine Arbeitsstelle und ich habe auch gearbeitet. Wir hatten uns die Wohnung gekauft. Mein Mann hat gearbeitet, sein Chef hat mitgebürgt. Und wir hatten nicht zu Schulden lassen kommen, wo die Bank sagt, nein, Mann war nicht mit. Für ein Haus war damals kein Problem, ich denke heute auch nicht. Das ist kein Auto, das kann man wieder wegnehmen. Und Bank hat aber Gott sei Dank mitgemacht. Die haben uns immer unterstützt. Die unterstützen heute uns noch. Wenn man korrekt ist, pünktlich ist, dann macht Bank mit. Ob man Ausländer ist oder Deutsche. Was ich hier nicht besonders schön finde, ist diese nicht locker sein. Man verliert das Lachen, weil alles ist ordentlich, pingelig. Die Leute gehen nach dem Gesetz. Wenn du laut bist, wird Polizei angerufen. Wenn du schlecht geparkt hast, dann kriegst du einen Strafzettel. Oder wenn du ein bisschen den Bürgersteig mit der Reife berührt hast, nur ein bisschen, dann kriegst du die gleiche Strafe. Also die Leute gehen nach dem Gesetz und das darfst du nicht machen, dies darfst du nicht machen. Und ab 7 Uhr findest du kaum jemand auf der Straße. Alle schlafen, machen Akku voll für den nächsten Tag. Dann gehen die arbeiten. Und Samstag, Sonntag bis 12 Uhr ist überall still. Also diese Lebensfreude, dieser Lärm, diese Kälte, das macht mir ein bisschen nachdenklich. Aber ich akzeptiere das. Das ist Deutschland, deutsche Mentalität, dass alles sauber und schön ordentlich aussieht. Aber von anderer Seite denke ich, dass beschädigt ein bisschen die Lebensvitalität. Also zum Beispiel, etwas ist mir aufgefallen, bei uns in Albanien gibt es keine Altersheime. Wäre für uns schamlos, eine Mutter oder Vater in ein Altersheim zu bringen, wenn er die Kinder noch hat und die leben noch. Nur in Ausnahmefällen, wenn das Kind behindert ist, geistig behindert ist oder nicht in der Lage ist, eigene Mutter oder Vater zu versorgen, weil er Säufer ist oder krank oder was weiß ich. Aber das ist wirklich Ausnahme. Und das macht mir ein bisschen Angst hier in Deutschland, dass die Leute so zurückgezogen sind und die Kinder mit 18 ausziehen und die Eltern mit 60, 70 in der Altersheim abgegeben werden. Die Eltern haben uns auch nicht mit 3 oder 4 Jahren abgegeben. Die haben uns mit viel Geduld großgezogen, also müssen wir auch was zurückgeben, ist meine Meinung. Sonst ist alles perfekt, man kann werden, was man will. Hauptsache, man hat Mut und Wille. In Deutschland hat man offene Türen. Zum Beispiel, ich habe nie eine Tür zugeschlagen bekommen. Ich habe alles bekommen, was ich haben wollte oder bräuchte. Zum Beispiel, ich habe vor 13 Jahren Führerschein machen wollen, habe ich sofort gemacht, hatte ich keine Schwierigkeit. Das war aber eine kleine Sache, unwichtig. Und dann habe ich studiert in Deutschland. Ich habe Speditionskauffrau studiert und später dann Steuerfachangestellte, 4 Jahre. Habe ich auch in einem Steuerbüro gearbeitet. Danach mit unserer Spedition, wir sind selbstständig und hatten wir auch 6 große LKWs im Einsatz. Jetzt haben wir ein bisschen reduziert. Vor 10 Jahren hat mein Mann selbstständig gemacht und das durch Zufall. Der hat lebenslang, solange ich ihn kenne, nur als Fahrer gearbeitet. War auch sein Traumjob, LKW-Fahrer, also Berufskraftfahrer. Und da hat er in Albanien gearbeitet und europaweit im Speditionbereich. Und in dieser Firma, wo er gearbeitet hat, fühlte er sich wie ein Knast. Also das ist ein Mensch, der auf der Straße stehen muss oder unter dem Wagen. Ja, dann hat er sich beworben in mehrere Speditionen, aber ist nicht angenommen, weil die Leute nicht viel Vertrauen geschenkt haben oder weil die gesehen haben, dass seine Sprache ein bisschen Mangel hat. Und bis er auf einen Speditor gelandet ist, als Urlaubsvertreter, für 2 Wochen hat er einen Auftrag durchgeführt nach Italien, sehr erfolgreich. Sogar eine Reparatur hat er selber gemacht, also nicht in Werkstatt den großen LKW gebracht und der Chef war sehr beeindruckt. Und nach Rückkehr hat Chef ihm vorgeschlagen, warum er nicht selbstständig macht, weil er sehr begabt ist, viel Ahnung hat und alles machen kann. Und sagte mein Mann sehr gern, wie geht das? Dann sind wir zu Behörden gegangen, zur Industriehandelskammer. Und die haben dann uns den Weg gezeigt, wie man selbstständig wird. Und mit Hilfe dann des Steuerberaters, der uns zur Seite gestanden hat am Anfang und steht immer noch, haben wir selbstständig gemacht. Damals waren wir 3 Jahre in Deutschland, wo wir zum ersten Mal selbstständig machten. Ich finde das nicht als ein großer Triumph, sondern eine Normalität. Etwas, man geht zur Arbeit, macht seine Arbeit, ob man selbstständig ist oder Arbeitnehmer. Ich empfinde das nicht als einen großen Erfolg, sondern wie eine Selbstverständlichkeit. Wir haben am Anfang mit einem LKW angefangen. mein Mann direkt gefahren. Und nach ein paar Monaten haben wir den zweiten Wagen gekauft und somit haben wir den Fuhrpark vergrößert. Wir hatten mittlerweile bis 6 Mitarbeiter, Fahrer bei uns beschäftigt, jahrelang, bis vor ein Jahr. Dann haben wir uns reduziert durch die wirtschaftliche Situation Deutschlands, weltweit, europaweit. Mit dem Sport kam nicht zufälligerweise, weil ich von klein an sehr sportbegeisterter Fan war und immer bin im Fußballbereich. Und durch meine Kinder, die immer Fußball spielen gegangen sind und spielen immer noch, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich doch im Sportbereich tätig werden möchte. Ich habe jeden Samstag und Sonntag am Fußballplatz gestanden, abgesehen von den Tagen, wo ich die Kinder gefahren habe, von einem Verein zu anderen. Der älteste Sohn spielt mit 6 Jahren Fußball und der Kleine mit 4 im Bambini-Zeit. Und daher habe ich mich entschlossen, diesen Hobby auch als Beruf zu machen. Erstens, solange wir in Deutschland leben, haben wir immer mit Fußball Kontakt gehabt, durch unsere Kinder. Weil beide Kinder waren in verschiedenen Vereinen wie Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach und bis in Frankreich engagiert. Und daher war ich immer ständig auf Fußballplatz. Dazu kommt noch, dass ich privat auch ein großer Fußballfan bin und alle Spiele schaue, sehr gern schaue. Kenne ich sehr gut aus. In der Familie liegt das auch, weil meine Cousins sind Profifußballer. Und mein Vater war auch begeisterter Fußballfan. Wie gesagt, bin ich im Stadion fast groß geworden. Dazu kommt, dass ich die albanischen Spieler, die in Deutschland Fußball spielen, auch übersetzt habe oder begleitet habe in Steuersachen. Und daher ist auch dieser Wunsch entstanden, dass ich das vielleicht professionell mache. Und wie gesagt, als ich einmal eine albanische Delegation begleitet habe bei der UEFA, da standen wir zum Mittagessen, da sagte mir eine hohe Angestellte von der UEFA, warum ich das nicht offiziell mache und nicht erkündige bei dem Deutschen Fußballbund, da ich in Deutschland lebe. Und das war der Startschuss für mich, dass ich diesen Job jetzt ausübe und die einzige Frau in Deutschland bin als Spielervermittlerin. Man muss Gespräche führen, viele reisen und mit vielen Vereinen kontaktieren und mittendrin sein in das Geschehen. Als Spielervermittlerin ist meine Aufgabe, einen Spieler mit einem Verein oder umgekehrt in Kontakt zu bringen und Verhandlungen durchzuführen. Ich kontaktiere mit mehreren Fußballspielern und weiß ich, was sie machen möchten. Ich habe überhaupt keinen Albaner unter Vertrag. Ich habe im Moment deutsche Spieler, dänische, französische, ungarische Spieler unter Vertrag. Die kommen zu mir durch Mundpropaganda oder durch Bekanntschaften. Wir machen einen Vertrag, mündlich oder schriftlich, weil ich bin immer nur eine Frau mit Handschlag. Ein Ehrenwort habe ich auch, da halte ich daran. Und ja, wie gesagt, dann mache ich mich schlau, dann sehe ich, welcher Verein, welcher Spielertyp sucht. Und dann bringe ich meinen Spieler in Gespräch, wenn der Spieler zu diesem Verein passen würde. Ob das klappt, dann ist ein anderes Thema, weil ein Verein bekanntlich verpflichtet nur 3 oder 24 Spieler. Und Spielervermittler gibt mittlerweile über 100 in Deutschland und Fußballspieler über 1 Million, die Fußball spielen. Und kann man nicht alles unterbringen. Aber ich versuche und in manchen Fällen hat auch geklappt. Als Frau ist es schwer, weil man muss es dem Gesprächspartner beweisen, dass du doch Ahnung hast vom Fußball. Mittlerweile viele haben es kapiert, weil wie wir alle wissen, in letzter Zeit interessieren auch viele Frauen für den Fußball. Ich habe sogar eine Statistik gelesen, im Stadion stehen jetzt mittlerweile über 40% Frauen in der Fankurve. Und in Deutschland, wie gesagt, bin ich die Einzige und weltweit 2 Frauen, die diese Lizenz besitzen. Die andere ist aus Senegal, die lebt in Paris und die arbeitet auch nur im Jugendbereich. Die hat auch eine Fußballschule in Senegal. Mit ihr habe ich auch kontaktiert. 8 Jahre älter als ich und die hat auch 2 Söhne und der eine spielt auch sogar Fußballprofi beim Paris Saint-Germain. Das ist ein hartes Geschäft. Man muss erstmal nachweisen, dass du Ahnung hast, und zweitens hart sein, weil da sind auch harte Männer. Und die sind in diese Branche gewöhnt, haben einen dicken Fell. Und daher musst du auch dich anpassen, weil als Frau ist man auch sensibel. Und ich bin auch sensibel als Typ und kann ich auch sofort anfangen zu weinen, wenn ich traurig bin, kann ich meinen Tränen nicht unterdrücken. Und das muss man in diesem Beruf nicht zeigen. Und das habe ich mittlerweile gelernt. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, die Männer sind auch ab und zu mal unverschämt. Bei Vertragsverhandlungen, die wollen die Preise unterdrücken, die halten ihren Wort nicht ab und zu, weil die logischerweise spielen mit vielen Spielern und dann lassen die dich im Regen stehen, dann stehst du da mit deinen Spielern und der Spieler weiß ja nicht, ob Manager schuld war oder der Sportdirektor. Einfach hart sind die Kerle. Und da muss man auch entgegen hart treten. Einmal habe ich bei Hamburger SV angerufen, da kam die Sekretärin am Telefon und die hat mich nicht durchlassen bis zum Sportdirektor. Weil sie sagte, was will eine Frau? Dann hat sie immer abgewichen, rufen Sie später, habe ich 9 Mal angerufen an diesem Tag, die hat mich trotzdem nicht durchgestellt. Und am Ende fragte sie mit Unverschämtheit, obwohl ich mich als Kindersportmanagement angemeldet hatte, was wollen Sie von dem Sportdirektor? Dann habe ich frech gesagt, ich möchte ihn heiraten, einen Heiratsantrag machen. Da war sie frech. Ich habe gesagt, da brauchen Sie nicht frech zu sein. Wenn ich ins Büro anrufe, bei einem Club und melde mich als Sportmanagement, was möchte ich wohl vom Sportdirektor? Ich möchte nicht sein Konto und nicht sein Privatleben, sondern beruflich mit ihnen reden. Das war eine überflüssige Frage und die hat aufgelegt und ich habe auch nicht mehr dann mit dem Club kontaktiert, weil ich war traurig irgendwie, dass solche Angestellten da tätig sind, dass sie einen nicht durchlassen. Als ich der Papst von Rom dann sprechen wollte, wäre vielleicht durchgekommen. Also solche Fehler oder bei einem Präsidenten im Ausland war so hart, dass er den Spieler sehr gern haben wollte, aber dafür nicht zahlen wollte. Erstens beleidigte er mich, möchten Sie auch Geld verdienen? Ich habe gesagt, wie Geld verdienen? Er sagte, ja, ich dachte, Sie machen das kostenlos. Ich habe gesagt, wer bezahlt meine Reisekosten, Flugkosten, Hotelkosten? Ja, das ist Ihr Problem, nehmen Sie vom Spieler. War so frech. Und dann, das Frechste kam noch dazu, dass er den Preis halbiert hat. Am Telefon hat mit mir anders vereinbart und dann hat mit der Begründung, dass der Spieler doch nicht so gut sei, also hat den Spieler erniedrigt. Und da ist mir der Kragen geplatzt. Ich habe den Spieler genommen und weg abgehauen bin ich. Und die haben uns dann die Hölle heiß gemacht, so Flughafen gesperrt. Da wollten wir uns nicht durchlassen fliegen, weil die wollen den Spieler da behalten. Also das war eine sehr schlimme, negative Geschichte. Als Frau gibt es da überhaupt keine Vorteile, weil es geht um viel Geld und viel Erfolg. Das heißt, wenn kein Erfolg da ist, ist der Sportdirektor, der Präsident und der Trainer weg. Und wenn Geld zu verdienen ist, ist die ganze Stadt mit dabei. Also das heißt, es geht nicht um Fraulein oder Männlein. Es geht um ein hartes Geschäft. Aber mit langer Ausdauer und Kampf erreicht man, was man will. Man bekommt auch viel Einladungen zum Kaffee trinken und essen gehen, dass man auch nicht alles annehmen kann. Weil man ist schließlich da zum Arbeiten und nicht Kaffee trinken gehen und quatschen. Zum Beispiel, das habe ich mit einem Trainer erlebt, der hat 5 Mal mich eingeladen zum Kaffee trinken. Ich habe am Ende, ich war so genervt, ich habe gesagt, wissen Sie, ich habe so viel Kaffee getrunken in 3 Jahren, mehrere Boote voll und jetzt muss ich aber ein bisschen Geld verdienen, um meinen Kaffee zu bezahlen. Ich mache das inoffiziell 10 Jahre, aber offiziell seit 3,5 Jahren. Das ist mein Hobby und ich werde weiterkämpfen. Ich entwickle im Moment auch ein Nachwuchsprojekt, ein Konzept für Fernsehen mit einem englischen Producer im Fußballbereich, wie gesagt. Und es ist mein großer Wunsch, Spieler voranzubringen, die unbekannt sind, die jung sind, die Talent haben und nicht berücksichtigt werden. Die möchte ich voranbringen, ist mein oberstes Ziel. Man muss etwas erlebt haben, um weiterzugeben. Aber wenn man etwas nicht probiert hat, weiß gar nicht, was Leiden ist. Das Wort kennt man vielleicht aus Wörterbuch, aber man muss es fühlen. Und ich habe das probiert in meinem Leib. Ich habe nicht gelitten selber als Kind, zum Glück. Aber ich habe mitbekommen, wie meine Mitschüler gelitten haben oder überhaupt in Albanien die Leute arm waren oder auch arm sind. Und solche Fälle habe ich auch in Deutschland getroffen, wo viele Kinder weit leben, in kleinen Dörfern, wo die Familie nicht so finanziell gut dastehen. Und die haben keine Möglichkeit, einen großen Verein auszusuchen, obwohl die große Talent haben, weil das kostet Geld. Die Fußballschuhe sind verdammt teuer. Die kleinen Vereine bezahlen das nicht. Und die Fahrerei, die Eltern können keinen Wagen leisten. Und daher bleiben diese Talente unberücksichtigt. Und wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, was für diese Kinder zu tun, tue ich sehr, sehr gern. Das möchte ich im Leben erreichen. Solche talentierte Jungen eine Chance zu geben. Ja, meine Heimat ist da, wo ich lebe. Im Herzen ist immer noch Albanien. Habe ich ein bisschen Heimweh für meine Freunde, für mein schönes Heimatland, für den Strand und das Meer. Aber meine Heimat ist im Moment Deutschland, zurzeit Deutschland, wo ich lebe und arbeite und meine Steuer bezahle. Ich bin eine Weltbummlerin. Also ich lebe gern, wo das Leben genieße. Also ich bin nicht landsverbunden. Meine Priorität ist, da zu leben, wo meine Kinder leben. Ich möchte Familie zusammenhalten. Darum haben wir auch ein großes Haus hier in Wuppertal gekauft. Und ich möchte gerne, dass die Kinder immer in der Nähe von uns leben. Daher, wenn die Kinder einen Tag sagen, wir leben in Frankreich oder in den USA oder in Australien, möchte ich die gerne folgen und das Fußballgeschehen von da beobachten. Aber im Moment denke ich, dass unser Standort und Lebensort ist Deutschland, wo wir uns gewöhnt haben, wo wir die Sprache und Kultur wissen und unseren Freundeskreis aufgebaut haben.